Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Montag, Wochenbeginn, 13. Mai 2024 und uns lacht heute endlich die Maiensonne.
Ja. Endlich, wir hatten jetzt 2-3 Tage wirklich so kein besonders schönes Wetter, während es in Deutschland ja offenbar sehr sonnig war, zumindest im Norden. Da hatte ich mehrere Telefonate geführt und die sagten, es wäre wirklich wunderbar, aber offenbar auch überall. Jetzt ist es bei uns so. Wir haben wunderbares Wetter die nächsten Tage, Sonne satt, blauer Himmel, ganz wenige Schäfchenwölkchen, keine Streifen am Himmel, was hier eh sehr selten ist. Und wir haben einen tiefblauen See, der changiert, wie es nicht schöner sein könnte.
Ja, und viele neue Saatkörner sind in die Erde gekommen am Wochenende. Ich wollte euch eigentlich am Wochenende schon die ersten Fotos unserer Pflänzchen einstellen. Das mache ich im Laufe der Woche auf jeden Fall. Und ja, wir könnten eigentlich loslegen. Oder hast du noch irgendwas Privates zu vermelden?
Nein, aber es ist auf jeden Fall so, dass du ja nun die vielen Arbeiten in den Gewächshäusern und draußen gemacht hattest, während ich mich dann um die Hühner gekümmert habe. Und ich habe da tatsächlich jetzt den gesamten Stall komplett ausgemistet. Und das war mal wieder Zeit. Und auch das Gehege. Und so ist das ganz normal. Täglich grüßt das Murmeltier. Was ich gelernt habe, ist hier einen unglaublichen Respekt vor den Bauern zu haben, was die leisten müssen, was ich hier alleine sehe mit meinen paar Hühnern und Fischen, die ich habe, was hier so losgeht. Und ich stelle mir vor, ich bin Landwirt, hauptberuflich. Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein. Eine solche unfassbare Arbeit, um die Menschen zu versorgen. Also hier nochmal ein ganz großes Lob und ein großes Dankeschön an die Bauern, in diesem Fall hier ganz klar an die deutschen Bauern, die jeden Tag schuften, damit die Menschen was zu essen haben.
Ich kann mich deinen Worten nur anschließen und man fragt sich auch, zuweilen, wenn es den Bauern immer schwerer gemacht wird, was ist es überhaupt, dass sie durchhalten? Und das ist sicherlich nicht nur bei vielen die generationenlange Arbeit, sondern, naja, wir merken das ja beide selber, auch wenn du einen Hühnerstall ausmistest, das macht einfach zufrieden. Oder wenn Pflanzen eingesät werden, wenn die wachsen, wenn man die ein bisschen betüddeln kann, das macht einfach zufrieden. Man liegt abends im Bett und freut sich, etwas geschafft zu haben.
Ja, und ich möchte auch ganz deutlich darum bitten, dass jetzt keine Mails kommen in größerer Stückzahl, wo es heißt, da sind die Bauern, die arbeiten auch mit Methoden und mit Monsanto und mit all diesen Dingen und der Tierschutz und so weiter, das müsste dringend überarbeitet werden. Ja, bin ich voll auf der Linie, aber man muss auch eines dazu sagen. Ich glaube, wenn der Druck nicht so wahnsinnig groß wäre, dann wäre auch mehr Zeit und auch mehr Möglichkeiten, auch innere Ruhe, tatsächlich sich mit der Schöpfung und mit der, ich sage mal, mit einer gewissen Demut auch mit dieser Schöpfung auseinanderzusetzen und ein anderes Verhältnis zur Natur zu bekommen. Mir ist sehr wohl klar, dass es da auch Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Und deshalb ist es wichtig, dass man darauf achtet. Aber das geht vor allem darum, indem man ihre Arbeit erst einmal wieder richtig wertschätzt. Denn ich kenne so viele, die würden sehr gern ihre Tiere nicht in Massen halten und ihre Felder nicht eben halt mit Monokulturen bestücken und dann eben halt mit vielen Chemikalien düngen, wenn es denn machbar wäre und man ihnen das bezahlen würde. Das ist auch noch mal ganz wichtig an der Stelle.
Ja, viele Bauern werden ja jetzt anders entlohnt. Das sieht man an den Strecken, kilometerlang. Als ich in Deutschland war, habe ich das auch wahrgenommen. Rechts und links auf dem Land sieht man nicht mehr die Schafe oder die Kühe weiden, sondern Solarpanels, worunter manchmal sich die Schafe befinden. Andreas, das scheint ja das neue Bild der Landwirtschaft zu sein.
Ja, das ist das neue wirklich Bild der Landwirtschaft. Und anstatt den Boden zu nutzen, der sehr fruchtbar ist, ich kann das so beurteilen, weil wir hier, wo wir sind, zum Beispiel keinen so wahnsinnig fruchtbaren Boden haben. Wir haben hier Felsen drin. Es ist ein sehr derber Boden, den man wirklich mühevoll aufarbeiten muss, dass er fruchtbar wird. Und wenn ich dann sehe, dass der fruchtbare deutsche Boden, der federnde Waldboden beispielsweise, das kenne ich aus der Reiterei, noch aus dem Niedersächsischen, ganz fantastisch. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass diese Dinger dann zugepflastert werden mit irgendwelchen Solaranlagen, also mit Sondermüll, die auch noch den Boden dann letztendlich austrocknen und zusätzlich erwärmen. Also es ist alles ziemlich absurd.
Ja, vor allem diese Solarpanels kann man nicht essen. Also das heißt, je mehr Flächen großzügig den Bauern entlohnt werden, worauf man die Dinger stellt, umso weniger können die Bauern anpflanzen. Und damit sind wir wieder bei dem Thema eigentlich, das sich im Kreis bewegt. Die Produktion von Lebensmitteln wird dramatisch runtergefahren. Die Planung scheint einfach zu sein, dass man dann eben aus 3D-Druckern das Essen herstellt oder dass man künstliches Fleisch im Labor herstellt. Und viele, die heute begeistert schreien, ja, das ist ja alles toll und umweltfreundlich und CO2 und klimaneutral. Ich glaube, die wissen nicht, was sie tun.
Naja, das ist auch eben halt die mangelnde Bildung, die wir haben. Denn wenn wir aus 3D-Druckern Fleischimitate beziehen, dann ist der Grundstock dafür Getreide, Soja, das sind ja alles Getreidearten, die wir haben. Und Getreide sind natürlich auch Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate ist das Einzige, was der Körper selbst produzieren kann. Fett und Eiweiß ist wichtig für den Körper. Kohlenhydrate brauchen wir eigentlich gar nicht. Deshalb ist es wichtig, nicht nur ein Ei in der Woche zu essen, sondern am besten 2 oder 3 am Tag. Weil man, damit kann man unglaublich viel erreichen und man verzichtet auf die Kohlenhydrate, die der Körper nämlich selbst herstellen kann. Und dadurch entstehen natürlich auch schwere Gesundheitsschäden, wenn wir alles auf Getreide und Kohlenhydrate umstellen.
Ich würde es ein bisschen relativieren. Nicht 2 bis 3 Eier am Tag. Kommt ja auch immer darauf an, wie groß man ist, wie schwer man ist. Aber ich denke mal, 1 reicht auch. Das ist dann, ja, du brauchst 3. Also Andreas braucht 3 Eier am Tag. Aber es gibt auch Menschen, die kommen mit 3 Eiern in der Woche aus. Ich zum Beispiel. Oder mit 4. Also, ihr Lieben, wir fangen jetzt mal an. Eigentlich mit einer ziemlichen Hammermeldung, nämlich das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD nach einem Urteil des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts nun als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Die haben das also bestätigt, dieses Urteil aus der Vorinstanz. Und damit darf der Verfassungsschutz auch weiterhin nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung der Partei einsetzen. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber man hat vor, diesen Weg weiterzugehen. Das OVG, also das Oberverwaltungsgericht, ließ zwar keine Revision zu, aber die AfD hat Beschwerde angekündigt beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.
Ja, es ist ganz wichtig, dass die AfD sich jetzt nicht einknicken lässt. Aus meiner Sicht, und ich bin hier nochmal der Meinungsgeber, mehr nicht. Ich habe nur meine persönliche Meinung. Und meine Meinung ist, dass wir es hier wirklich mit einer politischen Willkürjustiz haben. Und das sind gefährlichste Tendenzen hin zum Autokratismus und auch zu diktatorischen Maßnahmen. Die AfD gibt es schon seit vielen Jahren. Und jetzt, wo sie plötzlich erfolgreich sind, fällt ihnen plötzlich ein, sie irgendwie zum Verdachtsfall zu machen. Und aus diesem Grunde habe ich mir mal diesen Prozess ein bisschen genauer angesehen. Auch die Hintergründe, unter anderem auch die Analyse von Peter Böhringer. Dr. Peter Böhringer von der AfD, ein hervorragender Wirtschaftsmann, den ich wirtschaftlich sehr gut einschätzen kann und der von mir also 3 Pluszeichen bekommt. Und das ist definitiv der Fall. Und der hat als Nichtjurist einfach mal diesen Prozess aufgearbeitet, auch in einem kurzen Video und mal festgestellt, wie dort eigentlich gearbeitet wurde. Dass zum Beispiel die wirkliche Anhörung von AfD-Argumenten mehr oder weniger weggebügelt wurde. Man hat sie nicht angehört. Man kann dort relativ schnell reininterpretieren, dass das Gerichtsurteil im Prinzip schon feststand, bevor es überhaupt zu diesem Prozess kam, um diesen Verdachtsfall auszurufen. Und ich dachte unwillkürlich sofort an dich, Eva, weil du hast einen ähnlichen Fall mal erlebt, als man dir Rechtsextremismus nachweisen wollte und du dann vom Bundesverfassungsgericht standest und bist dann ja so weit hochgegangen. Und da hast du etwas Gnadenloses erlebt von deinem eigenen Pflichtverteidiger, den man dir gegeben hat. Das ist üblich, dass die Verteidiger gestellt werden vom Staat, und zwar immer. Und das ist schon, erklär das bitte noch mal kurz.
Naja, es ging damals tatsächlich um meine Aussagen, die mir im Munde verdreht wurden und ich einfach klar machen wollte, dass das nicht wahr ist. Und bin tatsächlich von Instanz zu Instanz gegangen, hat sehr viel Geld gekostet übrigens auch, und bin dann schließlich beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gelandet. Und da wurde mir, wie du gerade schon gesagt hast, ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Da hat man keine Wahl, den kann man nicht aussuchen, sondern der wird einem vor die Nase gesetzt. Und der Verhandlungstermin rückte näher und näher. Und ich dachte mir, Mensch, der muss sich doch mal melden bei mir. Ich hätte da noch einige Dinge inhaltlich beizutragen, die ihn bei meiner Verteidigung durchaus interessieren müssten. Der hat sich aber nicht gemeldet. Und ja, dann habe ich wenige Tage vorher, habe ich ihn angerufen. Das war ziemlich schwierig. Also man wollte mich eigentlich gar nicht zu ihm durchstellen. Hat man dann irgendwann doch, weil ich ziemlich Druck gemacht habe. Und dann hat er etwas Unglaubliches gesagt. Das kann ich bis heute überhaupt nicht eigentlich glauben. Als ich ihm sagte, also ich hätte da noch ein paar Informationen, die Sie vielleicht wissen sollten, da hat er gesagt, nein, nein, das ist hier alles fertig, ich brauche die Informationen nicht. Und daraufhin habe ich zu ihm natürlich gesagt, das verstehe ich nicht. Das wäre wichtig, das müssten Sie wissen. Und er sagte, Frau Herrmann, ich glaube, Sie haben Ihre Position überhaupt nicht erkannt. Ich sage, welche Position? Dann sagt er, stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer großen Herz-OP, Sie werden in den OP hineingefahren und der Anästhesist kommt, steht vor Ihnen und setzt Ihnen jetzt die Narkose. Das ist Ihre Situation.
Ja, und das hat mich zutiefst erschüttert, als ich das gehört habe, weil ich dir nun wirklich 100% glauben kann und ich weiß, dass das eben nicht einer Fantasie entsprungen ist, sondern dass es so ist, zumal ich ja selbst auch schon Erfahrung hatte, kurz nach der Jahrtausendwende, weil ich kritisch wurde, systemkritisch wurde, mein Unternehmen aber zu erfolgreich wurde und ich dann plötzlich mit steuerrechtlichen Prozessen überzogen wurde, mit abenteuerlichen Dingen, um mich zu beschäftigen. Eine gefährliche Geschichte auch, die das Unternehmen dann auch in Schwierigkeiten brachte. Aber wir haben es durchgestanden. Und ich habe ganz deutlich gemerkt, wenn einer unbequem wird, dann wird irgendwann die glatte Willkür angewandt. Und jetzt wieder zurück zu diesem Prozess der AfD. Wir haben gehört, dass Herr Haldenwang deutlich gesagt hat, er will die AfD verhindern. Der Thüringer hat das jetzt, glaube ich, auch schon gesagt. Was interessant war, was Peter Böhringer sagte, ist, dass es Aussagen gibt, das hat die AfD auch in diesen aktuellen Prozess mit einbringen wollte, von Herrn Maaßen. Dr. Georg Maaßen, Hans-Georg Maaßen, war damals Bundesverfassungsschutzpräsident. Und der hatte damals, als er gegangen wurde, gesagt, es wurde ein unglaublicher Druck auf ihn ausgeübt in der letzten Zeit, weil er die AfD untersuchen und überwachen sollte. Und er hat sich dagegen gewehrt, weil es keine Anhaltspunkte dafür gab, für irgendetwas Extremes. Und man hat einen enormen Druck gemacht und dann ist er entlassen worden. Und ich meine, das ist ja schon ein Argument, wo man sagen muss, Moment mal, das gehört ja in einen solchen Gerichtsprozess rein. Denn letztendlich geht es jetzt um den Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang, den Nachfolger, der deutlich gesagt hat, er hat als Ziel, die AfD zu verhindern, also politisches Ziel. Und das hat mit dem Verfassungsschutz überhaupt nichts mehr zu tun. Und der hat gesagt, das ist Blödsinn, es hat diesen Druck auf Maaßen nie gegeben. Und dem hat das Gericht einfach gefolgt und hat gesagt, ja, so ist es, dann ist es in Ordnung. Und damit war diese ganze Argumentation der AfD quasi weg.
Er hat Haldenwang gesagt, dass er die AfD verhindern will, oder der Thüringer Verfassungsschutzpräsident?
Beide. Beide. Haldenwang hat gesagt, es ist nicht die Aufgabe allein des Verfassungsschutzes, die AfD zu verhindern. Damit hat er gesagt, es ist nicht allein die Aufgabe. So ungefähr sinngemäß war die Aussage. Mit anderen Worten, seine Aufgabe ist es, die AfD zu verhindern. Der Thüringer hat es nochmal direkt gesagt, dass er es will.
Der Thüringer heißt übrigens Stefan Kramer. Das ist der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes. Und der hat im ARD-Bericht aus Berlin am Sonntagnachmittag, also gestern, sein Selbstverständnis im Umgang mit der AfD offengelegt. Und da hat er in Bezug auf die anstehende Landtagswahl in Thüringen gesagt und natürlich auch die Einstufung der Partei als rechtsextrem, wörtlich, das haben wir öffentlich gemacht, weil eine unserer Aufgaben ist, die Wähler auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, damit die an der Wahlurne mit ihrer Entscheidung hoffentlich dazu beitragen, dass Extremisten nicht in Regierungsverantwortung kommen. Und seiner Ansicht nach sei es damit Aufgabe des Landesverfassungsschutzes, eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern und die Wahlentscheidung der Bürger zu beeinflussen. Und er hat außerdem wörtlich gesagt, das meldet alles Apollo News, wörtlich, sollten sich die Wähler entscheiden, dass diese Partei Regierungsverantwortung bekommt, dann ist das das freie Recht des Bürgers. Aber dann habe ich genauso das freie Recht zu sagen, da mache ich nicht mehr weiter mit, dann gehe ich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da traurig wären. Und er fügt weiter hinzu, allerdings heißt das nicht, dass ich bis zum Wahltag nicht alles tun werde, um mich im Rahmen meiner gesetzlichen Möglichkeiten und Bürgerpflichten gegen diesen Extremismusangriff zur Wehr zu setzen. Und er, Kramer, sieht seinen Auftritt sogar darin, einen Wahlsieg der AfD aktiv zu bekämpfen. Mit der Wortwahl zur Wehr setzen bewegt er sich auf ein neues Level der Eskalation im staatlichen Kampf gegen die AfD, schreibt Apollo News. Und mit seiner Pflicht zur Überparteilichkeit und Neutralität steht dies natürlich immer stärker in offenem Widerspruch.
Naja, und so haben wir hier die Situation, dass der thüringische Verfassungsschutzpräsident ganz klar antidemokratisch agiert und diktatorisch formuliert seine Aufgabe. Ein ganz wichtiger Prozess. Was fordert die AfD? Die AfD fordert seit langem offen, und zwar im Parteiprogramm und in jeder zweiten Rede findet das statt, eine direkte Demokratie. Eine Demokratie, wo jeder Mensch an die Urne gehen kann und kann in Sachfragen zu bestimmten Fällen, zum Beispiel ganz klar eben halt wählen oder eben halt abstimmen. Zum Beispiel, ob in Peru Radwege gebaut werden sollen oder ob irgendwelche hunderte von Millionen beispielsweise in irgendwelche afrikanischen oder amerikanische Länder gehen oder zum Beispiel nach China als Entwicklungshilfe, die eine eigene Raumfahrt betreiben und so weiter. Und da könnten die dann zum Beispiel sagen, ja oder nein. Das fordert ganz klar die AfD, das Schweizer Modell, was mit Sicherheit auch nicht das Nonplusultra ist, aber es ist zumindest ein wesentlicher Schritt in Richtung Freiheit des Volkes und demokratischer Prinzipien. Und was hier stattfindet, ist das glatte Gegenteil von einer autokratischen, diktatorischen Grundhaltung, dass wir auf jeden Fall die Demokratie verhindern wollen. Das ist wichtig. Und das sieht man auch bei diesem Prozess. Es gibt einen Artikel 103 im Grundgesetz und der sagt, dass ein Anhörung Recht besteht gegenüber den Richtern, wenn der Angeklagte etwas vorzubringen hat. Wenn aber die vorgebrachten Argumentationen weggebügelt werden, weil offenbar im Hintergrundzimmer schon bereits das Urteil geschrieben wurde, dann erkennt man, womit man es hier zu tun hat. Ich überziehe hier, glaube ich, gar keinen Millimeter, sondern wir befinden uns jetzt in einer wirklichen Gradlinie, tatsächlich auf einem Endspurt in Richtung Diktatur. Das macht mir sehr, sehr große Sorgen. Und hier wird ja auch nichtdestotrotz auch mal eben 30%, also ein Drittel ungefähr, der gesamten thüringischen Bevölkerung ja als extremistisch verurteilt, verunglimpft und verachtet.
Also man muss wirklich sagen, es scheint eine riesengroße Angst im System zu herrschen, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommen könnte. Natürlich sind es genau die politischen Kernthemen, die in Berlin derzeit von der Ampel nicht nur sträflich vernachlässigt werden, Migration beispielsweise, oder auch während der Pandemie viele Dinge, die auch von Merkel und Co. in eine Richtung gelenkt wurden, die an totalitäre Zeiten erinnern. Und natürlich ist der Bürger nicht blöd. Die Menschen sind doch nicht so blöd, wie die Politiker es glauben. Und natürlich wenden die sich ab von dieser Politik und wählen eine andere. Heißt im Klartext, würde die Regierungspolitik eine ordentliche Politik machen im Sinne der Bürger und nicht am Interesse der Menschen komplett vorbei, nehmen wir nur auch die ganzen Klimamaßnahmen, dann hätten die das Problem gar nicht. Aber wenn man sich das anschaut, Andreas, der Herr Kramer, der bewegt sich ja schon seit längerem auf so einem Hardliner-Kurs, der thüringische Verfassungsschutzpräsident. Und eigentlich ist es auch nicht verwunderlich. Er ist Mitglied im Stiftungsrat der umstrittenen Amadeo-Antonio-Stiftung. Und die hat ja nicht nur klar erkennbare Schlagseite nach links, sondern wurde auch von einer Frau begründet, so Apollo News, die früher selbst für einen Geheimdienst tätig war, nämlich die Staatssicherheit der DDR. Und allein diese Anrüchigkeit hätte Kramer eigentlich politisch disqualifizieren müssen. Aber inzwischen kräht kein Hahn mehr nach sowas.
Ja, und das ist der absolute Wahnsinn, wenn man überlegt, wie es hier auf dem Kopf steht. Gerade die Amadeus-Stiftung, Antonio-Amadeus-Stiftung, ist ja wirklich, oder Amadeus-Antonio, so heißt es, glaube ich, Stiftung, egal, ist auf jeden Fall eine Organisation, die man mit Fug und Recht als äußerst kritisch und als extrem einstufen kann. Mit ihren Aussagen und vor allem auch mit ihren Fakten, Erfindern. Das sind ja auch Fakten, das ist wie Korrektiv, das sind ja auch Faktenerfinder. Und das ist genau das große Problem, was wir da haben. Und wenn wir jetzt sehen, dass also quasi die Willkürextremisten über Demokraten, zumindest diejenigen, die die Demokratie fordern, tatsächlich im Prinzip Urteile fällen, spätestens dann wird das Ganze so kurios. Und man muss jetzt eines erkennen, sowohl Europa, sprich Deutschland, hat die Chance jetzt, eine Kurve zu bekommen in dieser neuen Wahl, wenn sie nämlich endlich anfangen, sich nicht einfach mal für dumm verkaufen zu lassen. Genau dasselbe Problem haben wir zurzeit in den USA, wo wir sehen, dass die Menschen sich auch wieder besinnen und sagen, wir wollen wieder in eine vernünftigere Politik, die den Menschen dient, und wir wollen eben halt diese Verelendungsarie, die da in USA läuft, endlich abschaffen, diese gesamte Kriegstreiberei und diese Dinge. Es ist ja alles aufgeflogen, und wer mitdenkt, kann es relativ schnell selbst analysieren. Der soll mir nicht irgendetwas glauben, der soll selbst reingucken und analysieren, und dann ist es ganz einfach.
Also die AfD darf jetzt weiter überwacht werden vom Verfassungsschutz, und auch wenn sie dagegen angehen wird, plant der Verfassungsschutz längst die nächste Eskalation. Ja. Es scheint nämlich nicht damit genug zu sein, sondern man möchte die Hochstufung erreichen zur gesichert extremistischen Bestrebung. Und das könnte zur Folge haben, dass die Partei dann verboten wird. Und das ist es, glaube ich, worauf es hinausläuft. Auch hier berichtet Apollo News, es gibt einige Berichte darüber. Sobald die Einstufung jetzt als rechtsextremer Verdachtsfall rechtskräftig ist, zeitnah ein weiteres Gutachten vorzulegen, das die AfD dann zu einer, nochmal, gesichert rechtsextremen Bestrebung hochstuft. Und das wäre auch der nächste Schritt auf einem Weg hin zu einem möglichen Verbotsverfahren. Und mit einer neuen Einstufung dürfte bald dann wieder ein neues Verfahren anstehen. Denn die AfD dürfte natürlich dagegen auch wieder rechtlich vorgehen.
Also was mir da jetzt gerade durch den Kopf schießt, ist, dass ich diese Woche noch ein Video aufnehmen werde, wo ich darstellen möchte mal den Unterschied zwischen Rechtsextremismus und Linksextremismus. Dass wir das mal klar definieren, das wird ein bisschen vielleicht nüchtern und wissenschaftlich klingen, aber dass wir da mal eine klare Definitionsabgrenzung bekommen, ich glaube, dann wird eigentlich alles relativ klar, wo es da eigentlich hinläuft.
Übrigens, das Wording von Herrn Kramer aus Thüringen, das lautet, dass über ein Fünftel der Deutschen wörtlich brauner Bodensatz ist. Mhm. also das sind die AfD-Wähler, Menschen also, die als nicht wertvoll erachtet werden, als Packabfall. Das ist die Sprache der Entmenschlichung, die, würde sie jetzt zufälligerweise aus dem Munde eines Björn Höcke kommen, wahrscheinlich Anlass geben würde für aufgeregte öffentliche Äußerungen desselben Stefan Kramers.
Und das ist wieder diese Umkehr. Wir sehen im Prinzip, dass er hier diesen braunen Bodensatz beschreibt. Es gibt dann Politiker, die haben die AfD beschrieben als Scheißhaufen und die Wähler mehr oder weniger als Fliegen degradiert, als Scheißhausfliegen. Das muss man einfach mal so deutlich sagen, weil das der Begriff eben ist, der genannt wurde, auch wenn das eklig ist. Und hier sehen wir im Prinzip auch, in welcher Richtung hier abgeurteilt wird. Eine Frau Esken beispielsweise, die wirklich den Massenmord, den Holocaust des Dritten Reiches tatsächlich verharmlost in einer wirklich nicht mehr zu tolerierbaren Größenordnung, indem sie die AfD-Politiker, die dort in Deutschland laufen, mit dem Dritten Reich und dem Massenmord gleichsetzt. Das ist eine solche unfassbare, nicht Entgleisung, sondern aus meiner Sicht gegen 130 Strafgesetzbuch verstoßend, Volksverhetzung erster Güte. Und genau diese Leute, die mit diesen Methoden der Verharmlosung und der tatsächlichen braunen, rot und grün ist übrigens braun, Gesinnung, dann stellt man plötzlich fest, in welche Richtung das geht.
Also es ist einfach des Pudels Kern zu finden bei der Migrationspolitik, die deutschen Regierungen, ob bei Merkel oder bei der Ampel, einfach nicht korrigieren wollen. Die Zuwanderung geht weiter. Kommunen, Gemeinden, Länder brechen zusammen. Die Menschen vor Ort inzwischen häufig in Angst und Schrecken. Und die gesellschaftliche Ruhe und Ordnung wird ordentlich durcheinander gewirbelt, wird im Prinzip derzeit zerstört. Und das sind ja alles Prozesse, Andreas, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Diese Massenzuwanderung seit 2015, die vor 2 Jahren noch mal ordentlich angestiegen ist, also den Begriff ordentlich nehme ich wieder raus, das ist etwas, was die Menschen spüren, dass es für sie ja irgendwann um Leben und Tod gehen könnte.
Naja, es ist eine inszenierte Massenmigration. Man hat dann den Begriff Flüchtling genutzt, der natürlich völlig fehl eingesetzt war. Dafür hat man Marketingagenturen, die dann eben halt die Propagandamaschine in Gang setzen und dann ganz normale Flüchtlinge, das ist übrigens gar nicht mal gegen, also Einwanderer, als Flüchtlinge bezeichnet, so ist es richtig, weil das sind ja Menschen, die gar nicht geflüchtet sind, sondern die zu einer Auswanderung nach Deutschland motiviert wurden mit sehr viel Geld. Man muss sich mal fragen, wenn diese Schleuserbanden, die da gerade hochgekommen sind, wobei die Mitarbeiter von der CDU, von der FDP und von allen großen Parteien dort gewesen sind, den sogenannten Werteparteien, den Volksparteien, die sich haben mit Geldern finanzieren lassen, um dann zum Beispiel diese Menschen dort hier reinkommen zu lassen. Jetzt muss man sich mal fragen, wer bezahlt das eigentlich? Zahlen das die Menschen selbst? Wo kommt das Geld eigentlich her? Denn das sind ja nicht nur wenige Gelder, sondern das sind ja zigtausende und Millionen und Abermillionen, die das Ganze finanzieren müssen. Und hier spätestens wird das Ganze dann eben halt wirklich eng. Und wir sehen, dass man dann in dieser Werbekampagne ja jetzt aus den Flüchtlingen Schutzsuchende gemacht hat. Wieder so ein Begriff, den man kreiert hat. Denn ein Schutzsuchender ist natürlich ein Begriff, wo man dann sagt, wenn ich jetzt sage, wir wollen den jetzt nicht, weil der illegal ist, dann lehne ich einen Schutzsuchenden ab. Das klingt nicht gut. Und hier sehen wir, wie wir permanent in dieser dramatischen Manipulationsspirale reingedrängt sind.
Und die Politik Deutschlands gibt dem Ausland seit einiger Zeit zu denken, das Made-in-Germany-Image sinkt und sinkt. Und viel ist schon nicht mehr davon übrig. Und wir berichten ja zwischendurch immer wieder, was das Ausland so von sich gibt. Der Fokus hat das jetzt mal zusammengefasst und schreibt, ja, Deutschland ist im Prinzip nur noch bei Schwarzwälder Kirschtorte Exportsieger. Ausländische Beobachter haben die deutsche Wirtschaft bis auf Weiteres abgeschrieben. Sie wundern sich über die Bequemlichkeit und den mangelnden Arbeitseinsatz des Volkes, das sie ja ursprünglich als besonders fleißig eingeschätzt hatten. Man nennt Deutschland den kranken Mann Europas. Und dieses Wort hat es schon mal gegeben, vor einem Vierteljahrhundert, als die Bundesrepublik erwähnt wurde von der Wirtschaftszeitschrift Economist. Aber das ist, wie gesagt, 25 Jahre her. Inzwischen hatte sich Deutschland extrem gut erholt. Aber nun ist das Wort wieder da, in den USA wie auch in China. Was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angeht und die Fähigkeit der Regierungskoalition, schnell und durchgreifend zu handeln, überall herrscht darüber Pessimismus. Laut Economist hat die deutsche Politik noch überhaupt nicht verstanden, wie wichtig eine tatsächlich messbare Kursänderung wäre. Es heißt ja also, dass nur wenige in der aktuellen Regierung der Größe der Aufgabe sich überhaupt bewusst sein. Andreas, wenn wir uns diese Ampelpolitik angucken, wenn wir uns die Protagonisten ansehen, die ankündigen, dass das Land oder beziehungsweise das Antlitz des Landes sich verändern, dass Vaterlandsliebe sie ankotzt, die ein Ding nach dem anderen in den Dutten hauen, dann kann man ja eigentlich gar nicht glauben, dass sie so dumm sind, dass sie das nicht merken, sondern dass eine Art Vorsatz dahinter steckt. Ich weiß, dass ich diese Frage nicht einmal gestellt habe, aber es ist das, was sich immer wieder aufdrängt.
Also, ob sie dumm sind, ob sie charakterlich geeignet sind und so weiter, ist für uns gar nicht relevant, das zu klären. Aber an den Taten kann man erkennen, was dort läuft. Und das Ganze ist mit nichts anderem erklärbar als mit einer Agenda. Weil man versucht ja in dem Moment, wenn die Agenda an die Seite geschoben werden könnte, durch neue Maßnahmen beispielsweise, dass man die Leute immer wieder zurückbringen muss in diese Geschichte, in diese Reihe. Das heißt, es gibt ja schon bereits auch Gegenmaßnahmen, die da wirklich letztendlich eine große Rolle spielen. Und wenn wir da dann im Prinzip vorstehen und erkennen dann plötzlich nicht mehr, in welche Richtung es jetzt weitergeht, dann ist es eben halt kritisch.
Also der Economist nennt zum Beispiel die Abkehr von der Kernenergie ein spektakuläres Eigentor Deutschlands. Und in der Tat folgt der größere Rest Europas dem Drang in die Gegenrichtung. Nur Deutschland hat sich halt in den Kopf gesetzt, zu führen. Also nicht nur in der Klimapolitik, sondern auch zum Beispiel Herr Pistorius hat das ja gerade geäußert. Du bist aber heute angeschlagen. Ich hatte dir noch Tee gekocht, aber hast ihn nicht getrunken, ne?
Ja, nicht wirklich.
Mhm. Salbeitee mit Honig, das hilft wirklich gut. Also angesichts einen, da heißt es auch weiter, eines trägen bürokratischen Genehmigungssystems gehe es in Deutschland gleichzeitig aber mit der Entwicklung von bezahlbaren Energiealternativen überhaupt nicht voran. Das ist die britische Analyse. Und erkennbar werde außer Acht gelassen, dass der deutsche industrielle Sektor doppelt so viel Energie brauche wie der in Größe nächstfolgende in Europa. Man hat sich auch Bundeskanzler Scholz wieder mal vorgeknöpft, der mit einer beeindruckend großen Delegation deutscher Wirtschaftsführer im April nach China gereist ist und dass da auch keine nennenswerten Fortschritte rausgekommen seien. Es heißt, Scholz wurde abgespeist. So sieht es die New York Times. Außer bedeutungslosen Zollvereinbarungen für einige Lebensmittel blieb nicht viel. Am Ende, heißt es, war es eine fruchtlose Reise, abgesehen von ein paar Äpfeln, lästert das Blatt. Und die Londoner Times zitiert mit Blick auf China Folgendes: Scholz ist in der Außenpolitik einfach völlig überfordert. Er setzt die Merkel-Schiene fort, wo er kann, hat keine eigenen Ideen und versucht nur, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und am Ende stellt immerhin die New York Times spöttisch fest, dass ein deutscher Exportartikel das Zeug dazu hat, den Ruf des Landes zu stützen, denn das ist die Schwarzwälder Kirschtorte. Das unumstritten beliebteste Dessert weltweit, von Trinidad bis Zimbabwe, heißt es. Auch in Nepal und in Pakistan wird es sogar schon als nationale Süßspeise gefeiert. Dieser Wissenstransfer, der sei gelungen. Die Schwarzwälder Kirschtorte, benannt nach einer Ecke Deutschlands, die immer noch, wie es in dem Artikel heißt, Bilder von Märchen heraufbeschwört.
Ja, das sind die Bilder, die auch in den entsprechenden Botschaften hängen, zum Beispiel in Syrien oder auch in Afghanistan, um ein Bild zu zeigen, wie schön es doch in Deutschland ist und dass es sich doch auch lohnt, dorthin zu begeben. Das ist genau die Problematik. Ja, wir haben hier eben halt aus meiner Sicht mit einer hybriden Kriegsführung gegen Deutschland, sprich gegen Europa zu tun. Und die Medienlandschaften, die versuchen das natürlich mit zu unterstützen. Und der Michael Klonowski, der hat irgendwann mal ein wunderbares Zitat gegeben. Der hat gesagt, die Hauptaufgabe der sozialistischen Medienschaffenden besteht darin, den Menschen ihre Alltagserfahrungen auszureden. Und das ist so, weil man erkennt natürlich mit einem gesunden Menschenverstand, wie schief das Ganze steht. Und wenn man das dann versucht zu durchdenken, haben die Medien natürlich alle Hände voll zu tun, um den Menschen ihren gesunden Verstand auszureden und einer Agenda hinterher zu trotten, um das dann eben durchzusetzen, was die eigene Zerstörung mit sich bringt. Das ist ein wirklicher Irrsinn.
Es ist eigentlich jetzt der Kampf zwischen Licht und Dunkel. Licht ist alles, was den Naturgesetzen entspricht. Wer sich für eine Selbstversorgung einsetzt, wer sich für Liebe zu den Kindern, Liebe zu den Eltern, Liebe zu den Mitmenschen einsetzt, Liebe zur Natur, die echte Liebe zur Natur, der schwingt in den Gesetzen. Wer auch vielleicht an sich arbeitet, um besser zu werden, um sich weiterzuentwickeln, schwingt in den Gesetzen der Natur. Und das passt natürlich überhaupt nicht in dieses künstlich aufgebaute System, das an allen Ecken und Enden wackelt, völlig löchrig ist und wo, also ich sehe immer dieses Bild, ein Tritt, ein ordentlicher Tritt dagegen ausreicht, damit das zusammenbricht. Und dieser Tritt, der ist gerade im Schwunge und das wird auch passieren. Und wir müssen, auch wenn es immer wieder bedrohlich wirkt, was alles geschieht und was sich alles entwickelt, einfach im Gottvertrauen bleiben, unseren Weg weitergehen, weiter unser Gemüse anbauen, schön und freundlich mit den Menschen umgehen, uns weiterentwickeln und eigentlich die Dinge hier wahrnehmen. Das ist wichtig. Man kann nicht sagen, kümmert mich nicht, interessiert mich nicht, sondern das sollte man natürlich schon tun.
Ja, das sollte man definitiv. Ich denke gerade an die Zeit zurück vor 14 Jahren, da hat die Wissensmanufaktur den Plan B rausgebracht. Da ging es um eine, in Klammern, weiche Umstrukturierung des sichtbar kollabierenden Systems. Das war in der Zeit, als die große Bankenfinanzkrise gerade war. Und da haben wir dann das Ganze in unseren Vorträgen immer gern verglichen mit einem Zirkuszelt. Und das Zirkuszelt hatte in der Mitte ja so einen Standmast, der die Statik des Zeltes aufrechterhält. Und wir würden dann nach dem Modell von Plan B diesen Zirkusmittelstamm rausziehen, diesen Hauptpfosten, langsam rausziehen. Nun ist natürlich noch Luft im Zelt und das Ding fällt nicht in sich zusammen, sondern das fällt so fluffig in sich zusammen, so wie die Luft langsam rausgeht, wenn dieser Standbalken in der Mitte nicht mehr steht. Die Zeiten haben wir mittlerweile überschritten. Das heißt, der Aufprall wird weit härter werden. Wir sind 14 Jahre weiter. Wir hatten damals eine Lösung dazu gegeben. Natürlich hätte da auch einiges rumoren müssen. Aber jetzt kommt der Punkt, ja, wo wir selbst die Staatskrise, nicht nur die Staatskrise, sondern den Staatsbankrott. Herr Lindner hat ja gestern schon offiziell vom Staatsbankrott gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das mit drin hast, heute noch mit drin. Aber der Staatsbankrott Deutschland ist zurzeit Diskussion in der Ampelregierung. Nochmal, es geht um den Staatsbankrott, der jetzt endlich ausgesprochen wird. Eigentlich hatten wir den schon vor vielen Jahren. Und jetzt wird er endlich auch mal angesprochen.
Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Man spricht ja jetzt darüber, dass die Rente mit 63 abgeschafft werden soll und überhaupt die gesamte Umverteilung natürlich weiter in nur diese eine Richtung gelenkt wird. Raus aus der Tasche des Bürgers, rein in die Taschen des Systems. Der Umverteilungsprozess läuft, muss er offenbar auch, denn das ist die Situation, die das Ganze dann irgendwann auch zum Zusammenbruch bringen wird. Andreas, nächstes Thema. Das Projekt Forum gegen Fakes von der Bertelsmann Stiftung. Das ist ja die neueste Initiative gegen Desinformation. Frau Faeser versucht ja ganz viel Desinformation zu bekämpfen. Es werden Millionen neue Fake News Finder aufgebaut, Portale eingerichtet. Auf Tichys Einblick berichtet der Journalist David Boos, ganz hervorragend recherchiert, zu diesem Thema. Desinformation ist ja von Frau Faeser, von ihrem Regime inzwischen sogar ein Kampfbegriff geworden, mit dem man halt auch unliebsame Regierungskritik wegbügeln will. Bisher war der Erfolg mäßig, denn immer mehr Menschen stehen jetzt auf, lassen sich einfach nicht mehr kritiklos für blöd verkaufen. Jetzt soll mit den sogenannten Bürgerräten zum Kampf gegen kritische Bürger vorgegangen werden. Natürlich unter der Überschrift des Demokratieerhalts und der Humanität.
Ja, das ist wirklich interessant und Boos bringt es hier wirklich hervorragend auf den Punkt, indem er einfach mal den russischen Begriff der Sowjets ins Deutsche übersetzt hat. Und das Ergebnis ist spannend. Es heißt nichts anderes als Bürgerräte. Das heißt, die Bürgerräte, die wir gerade bekommen, entsprechen den Sowjet in der Sowjetunion.
Sowjet heißt Bürgerräte?
Ja, das sind die Bürgerräte, die Sowjets. Genau. Und wir haben es also mit einem gewissen Rebranding der Sowjetunion zu tun, wenn wir die Bürgerräte jetzt ins Spiel bringen. Und das passt ja auch hervorragend zu allen Entwicklungen bei den politischen Entscheidungen. Jetzt, wo ich das gerade lese, wird mir immer klarer, wie wichtig diese Unterscheidung zwischen rechts- und linksextrem ist, denn das gehört unmittelbar mit dazu, um das zu definieren. Diese Woche mache ich das noch als Video.
Ja, haben wir verstanden, freuen wir uns drauf. Also der Presseaussendung zufolge handelt es sich beim Bürgerrat um eine wörtlich Gruppe von 120 Bürgern aus ganz Deutschland, die nach der Zufallsmethode ausgewählt und vielfältig zusammengesetzt ist. Also es klingt ja im ersten Impuls vielversprechend, aber wir haben ja auch gelernt, misstrauisch zu werden, wenn Stiftungen und ähnliche NGOs hinter solchen Entwicklungen stehen.
Naja, dabei handelt es sich ja auch eher um Vertreter dann bei den Stiftungen oder NGOs, um die wirkliche Macht. Und die Politiker, die wirken ja quasi nur noch wie die Ausführer der Anordnungen der NGOs. Da sind wir jetzt quasi wieder in dem Thema, wenn man sich anguckt, was die Politik, was wir gerade gesprochen hatten, hier in Deutschland gerade an Zerstörung macht in Europa. Und da ergibt es ja auch offenbar Zusammenhänge.
Also bei der Zusammensetzung der Bürgerräte liest man Folgendes, und das macht tatsächlich hellhörig, wörtlich: Um Vielfalt zu gewährleisten, werden in einem zweiten Schritt die potenziell Teilnehmenden für den Bürgerrat nach bestimmten Kriterien und Quoten analysiert. Zitat Ende. Was genau die Kriterien sind, erfahren wir nicht. Aber man kann sich vielleicht denken, denn gerade das Thema Vielfalt, das kennen wir heutzutage eher oft als Einfalt, also die Einfältigkeit der Ideologie.
Ja, einfältig. Da also kommt auch wirklich hier wirklich nochmal zum Zuge dieser Begriff, nämlich man erfährt nämlich auch, dass die Bürger bei passenden Kriterien eingeladen werden, sich zu bewerben. Das ist auch interessant. Also nochmals betont also die Bertelsmann Stiftung, dass überprüft werde, ob die interessierten Personen, die dort in den Bürgerrat reinkommen, den vorgelegten, festgelegten Kriterien entsprechen.
Und dazu kommt erschwerend, dass dem so zusammenkonstruierten Bürgerrat dann Experten vorgesetzt werden, die Bürger zum Thema Desinformation beraten sollen. Und die Auswahl dieser Experten obliegt dem Projektbeirat. Also das ist in dem Fall Bertelsmann, die Bertelsmann Stiftung. Bertelsmann gehört ja einiges dazu, ne? RTL und große Verlage und so weiter, aber auch NGOs. Also anstatt aus einem zufälligen Querschnitt der Bevölkerung, der sich breit und möglichst tatsächlich vielfältig zu einem Thema informiert, zusammenzustellen, besteht dieser Bürgerrat aus einer handverlesenen Gruppe von Bürgern, die Tipps von ebenso handverlesenen Experten erhalten. Da kommt mir irgendwie die Mikrobenzeit wieder in den Sinn. Und selbstverständlich wird auch bei den Experten natürlich hoher Wert gelegt auf Diversität, sowohl was deren Denkschulen und Positionen angeht, als auch deren persönliche Attribute, wie zum Beispiel das Geschlecht.
Richtig, also Diversität ist ja im Prinzip ein rot-grüner Begriff der Einfalt. eigentlich immer beschreibt. Das wissen wir mittlerweile ja. Wichtig ist hier zu fragen, wer denn so hinter dem entscheidenden Projektbeirat wirklich steckt. Neben der Bertelsmann Stiftung gehören auch das Bundesministerium des Innern, interessant, sowie bestimmte Stiftungen und Unterstützer, da haben wir sie wieder, des Projekts diesen Beirat an. Also zur letzteren zählen vor allem die Stiftung Mercator als Mitbegründer der Agora Energiewende und die von Michael Otto vom ehemaligen Otto Versand. Foundation for Sustainability des gleichnamigen Vorstandsvorsitzenden der Otto Group. Das ist das, was dahinter steht. Und David Boos, der rechnet hier gründlich, wie hier die Verfilzungen der typischen WEF-Architekten deutlich werden. Ganz deutlich. Unabhängige, kann man wirklich im Titel zeigen, also Experten des Beirates sind dann zum Beispiel die Stiftung Mercator, die allein 50 Millionen für die Klimatransformationsfonds in Deutschland investiert hatte.
Mir kommt immer wieder der Begriff, Entschuldigung, dass ich heute so oft darüber rede, über diese Zeiten, dieser Begriff aus der Bibel in den Sinn, der Antichrist erhebt sein Haupt. Mhm. Das sind ja hier alles eigentlich völlig undurchdringliche Strukturen. David Boos hat mit Sicherheit ein ganz großes Werk hier wieder gelandet mit dieser Beleuchtung der einzelnen Positionen. Aber er wird längst nicht alles gefunden haben, weil man es gar nicht finden kann, weil es so gut getarnt ist und so verschleiert wird. Der Antichrist erhebt sein Haupt in dieser Zeit. Das heißt, er kommt nicht erst, er ist schon lange da. Er erhebt jetzt nur sein Haupt. Das heißt, wir sehen ihn jetzt. Er macht sich erkennbar. Und das sind die Prozesse, in denen wir stecken. Es wird erkennbar. Und das bedeutet, dass wir längst auf diesem Weg durch das Nadelöhr hindurch sind. Also wir sind noch nicht hindurch, aber wir sind mittendrin und befinden uns bereits in dem Aufklärungsprozess. Andreas Michael Otto, der ist ja, ich habe ja mal beim Otto Versand eine eigene Modelinie gehabt, weißt du das?
Nee, das weiß ich nicht.
Ganz schicke Klamotten damals, als ich noch erfolgreich war. Aber ich habe Michael Otto trotzdem da nicht persönlich kennengelernt. Aber der ist ja bereits seit Jahrzehnten aktives Mitglied diverser philanthropischer NGOs. So hält er zum Beispiel nicht nur den Ehrenvorsitz des Stiftungsrates des WWF Deutschland inne, sondern er ist auch Präsident der Stiftung Klimawirtschaft. Otto war bis 2014 Aufsichtsratsmitglied der Axel Springer SE. 2016 rief das IPSO-Projekt zur psychologischen Unterstützung Geflüchteter er ins Leben und war mit einer Anschubfinanzierung hauptverantwortlich dafür, dass der Weltzukunftsrat die Heimatstadt Ottos, nämlich Hamburg, als sein Zentrum auserkor. Also der hat Macht und Einfluss und Kohle natürlich.
Tja, und wer hier natürlich hinter Ottos Bestrebungen eine reine Philanthropie vermutet, der irrt wohl. Denn bereits 2015, da verlautete der Otto ja, einen Großteil seines Vermögens in eine gemeinnützige Stiftung übertragen zu wollen, mit der Otto kulturelle, ökologische und soziale Projekte förderte. Und das kennen wir, dieses Spiel meistens. Dieses Konstrukt solle, so berichtet damals das Handelsblatt, sicherstellen, dass die Familie langfristig den Einfluss über den Otto-Konzern behält und die Mehrheit an dem Unternehmen eben nicht an fremde Investoren veräußert wird. Und das ist das, was man immer im Kopf behalten muss. Diese Stiftungen sind Modelle zur Sicherung der Vermögen bestimmter selbsternannter Philanthropen. Da geht es eigentlich vordergründig nur um, nicht um soziale Aspekte, also in vordergründig schon. Es sind eigentlich reine Steuersparmodelle und Methoden, sein Kapital in irgendeiner Form vor Enteignung zu sichern. Und die Erfahrungen haben mir allerdings auch gezeigt, dass wenn private Normalbürger diese Stiftungsmodelle für sich anwenden wollen, dass man dann vom Staat her hin und wieder eine Aberkennung dieses Modells erfährt. Also wenn man dieselben Spielregeln nutzt, dann kann es sein, dass der Staat das Ganze aberkennt und dann kommt man mit einem Begriff des sogenannten Gestaltungsmissbrauchs. Sehr interessant bei der Geschichte, weil man nämlich auch gerne immer rumgeht und läuft dann rum und sagt, die Leute, die im kleinen finanziellen Bereich sich bewegen, mach an einer Stiftung, nimm an einer Stiftung teil, eine Zustiftung oder eine eigene Stiftung oder Einzelstiftung, wenn es größere Summen sind. Alles schön und gut, aber die Gefahr, dass die Dinger eben halt floppen, ist auch relativ groß. Das ist das große Problem, das hier mit zweierlei Maß gemessen wird.
Nur kein Neid. Also es gibt noch weitere Unterstützer dieses Bürgerratsprojekts. Zum Beispiel das Nachrichtenportal T-Online, der Verein Deutschland sicher im Netz e.V., die Initiative Hashtag UseTheNews sowie der bereits erwähnte Projektbeirat. Folgt man allerdings der Eigendefinition des Beirats, so setzt der sich aus just denselben Stiftungen und Unterstützern zusammen, die er berät. Also mit anderen Worten, man berät sich selbst, womit der Kreislauf der Kontrolle, der sich ja auch schon bei der Zusammensetzung des Bürgerrats und dessen Experten zeigte, einfach fortsetzt.
Genau so ist es. Man berät sich selbst, ein geschlossener Kreis, und die Untertanen bekommen dann das Ergebnis. Mit Objektivität hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Und ich sehe hier Parallelen zu den angeblichen Faktencheckern oder Faktenfindern oder genauer gesagt Faktenerfindern, wie Korrektiv, die eigentlich nur als Propagandafunktionäre die Regierungen gewissermaßen zu boostern haben. Mehr Aufgabe haben die nicht. Mit Seriosität hat das Ganze nicht mehr viel zu tun. Korrektiv ist abgestraft worden. Sie dürfen viele Behauptungen, die ganz groß in den Medien waren, mit dieser angeblichen Deportationsgeschichte nicht mehr bringen, weil es eine Lüge von Korrektiv war, die eingesetzt wurde. Aber es steht im Raum, mit den Methoden wird gearbeitet. Besonders interessant ist hier bei dieser Thematik auch die Beteiligung des Bundesministeriums des Innern. Denn dieses ist nicht nur Kooperationspartner des Projektes und in beratender Funktion Teil des Beirats, sondern darüber hinaus auch endgültiger Empfänger der Resultate des Projektes. Also nochmal, die Beteiligung des BMI, das sind diejenigen, die also die Daten schaffen, die sie selbst anschließend bekommen, um darauf ihre Entscheidungen abzuleiten. Mit anderen Worten, sie machen sich ihre eigenen Entscheidungen. Es ist unfassbar. Was also bewusst den Anschein einer basisdemokratischen Initiative erwecken soll, entpuppt sich als gesteuertes Schauspiel, um die eigenen Politpläne voranzutreiben. Und dazu kommen dann die hohlen Phrasen der angeblichen Ziele, die dann heißen, kennen wir alles, die Stärkung des demokratischen Dialogs oder Kompetenzen zur verantwortungsvollen Nutzung unterschiedlicher Medien steigern, so heißt es denn, oder Qualitätsjournalismus oder Widerstandsfähigkeit gegen manipulierte Informationen. Dann lesen wir auch Einflussnahme durch fremde Staaten zum Beispiel auf unsere Wahlen. Da sieht man schon wieder den Russen hinterm Busch sitzen. Und gesellschaftliche Zusammenhang zu stärken. Also das sind eben halt den Zusammenhalt stärken. Das sind eben halt die Methoden, mit denen dann eben halt das Ganze so rüberstrichen wird mit einer rosa Farbe, dass man nicht erkennt, was da wirklich hintersteht.
Ja, ihr Lieben, man kann natürlich den Prozess auch abkürzen. Das hat der Autor des Artikels auch gemacht. Und die ohnehin feststehenden Ergebnisse bereits jetzt verkünden. Und die lauten: Die Demokratie ist bedroht von Extremisten, vor allem von rechts. Oder linke NGOs müssen noch mehr Geld bekommen, um Faktenchecker und ähnliche Propagandaorgane zu finanzieren. Oder unliebsame Wahlergebnisse sind das Resultat von Putins Trollfabriken. Oder alternative Medien sollte man am besten verbieten. Die AfD natürlich auch. Ach ja, und immer schön Tagesschau gucken, ne? Also, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, eine Frau, die innerhalb ihrer Familie auch ordentlich Ärger hat, weil sie ist, was die Mikrobe angeht und so weiter, sehr aufgeklärt gewesen, hat auch gewisse Gehregeln überhaupt nicht eingehalten. Und da ist immer noch Streit in der Familie. Und da gibt es einfach Menschen, Andreas, die sagen, das interessiert mich alles nicht, mich interessiert Politik nicht. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Und ja gut, ich meine, wer sich so einstellt, kann sich weder auf irgendetwas einrichten noch vorbereiten?
Also unser gesamtes Leben wird durch die Politik gesteuert. Und wenn ich sage, ich interessiere mich nicht für Politik, dann bedeutet das, ich interessiere mich nicht für mein Leben. Mit anderen Worten, ich habe meine Eigenverantwortung aufgegeben. Egal wie hoch ich auch geistig angebunden bin, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich die Zusammenhänge des Spiels nicht erkenne, das ist übrigens nicht angenehm. Wir haben auch nicht unbedingt Lust, uns da jeden Tag mit auseinanderzusetzen und sitzen hier manches Mal, gucken uns die Nachrichtenlage an und sagen, Himmel, warum tun wir uns das eigentlich an. Das ist ja wirklich anstrengend. Aber wenn wir es nicht tun, dann geben wir uns auf. Und das tun wir nicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Und wenn wir mit diesen Dingen konfrontiert werden, dann müssen wir uns verteidigen. So einfach ist das Ganze.
Was mir auch aufgefallen ist, und das wissen viele hier auch im Kanal, dass natürlich die Suche nach der Wahrheit genau bei diesen Themen beginnt. Also es war bei dir so, bei dir war es das Finanz- und Geldsystem, wo du wach wurdest. Bei mir war es die sogenannte Familienpolitik. Bei euch war es vielleicht zum Teil die Mikrobenpolitik oder andere Ungerechtigkeiten. Das heißt, es sind die politischen Themen, die uns zum Wachwerden zwingen. Und damit schlagen wir überhaupt erstmal einen völlig anderen Weg ein, der uns auch mutiger macht, der uns auch neugieriger macht. Und diese Neugier, die treibt uns. Und plötzlich stellen wir fest, das, was bislang als schwarz und weiß bezeichnet wurde, das ist vielleicht gar nicht schwarz und weiß.
Ja, und das ist der Grund, warum wir auch immer wieder möglichst animieren wollen, dass die Menschen anfangen zu denken. Und ich sehe bei vielen Leuten, dass sie kein Selbstbewusstsein haben, Minderwertigkeitskomplexe haben, weil sie glauben, ich verstehe das sowieso alles nicht. Und es ist alles so viel einfacher, als wir glauben. Wir müssen lernen, stabil zu sein. Man muss das nicht studieren, um es zu verstehen. Im Gegenteil, das Studium behindert sehr oft sogar den klaren Blick, weil man völlig verstellt wird durch diese Indoktrinierungsanstalten, die wir Universitäten nennen. Mit Universal hat das nichts mehr zu tun, sondern das ist eine Abrichtung. Da werde ich vollgepumpt mit einem Wissen von meinem Professor und der erwartet von mir, dass ich genau am besten im selben Wortlaut das Ganze wieder auf einer Prüfung zurückspule und dann bekomme ich eine gute Note. Mache ich mir eigene Gedanken beispielsweise oder sehe ich etwas anders und dann wird das nicht mehr anerkannt und das erinnert mich an Einstein damals. Albert Einstein hat damals eine Prüfung als Professor in Physik rausgegeben in einem bestimmten Jahrgang und dann kamen anschließend nach der Prüfung die Studenten zu ihm und haben gesagt, Herr Professor Einstein, wir haben ein Riesenproblem. Da ist Ihnen etwas ganz Furchtbares passiert, ein Fauxpas. Ja, sagte Einstein, was ist denn? Ja, das sind dieselben Fragen, die wir bekommen haben, die im letzten Jahr unsere Vorsemesterprüflinge auch bekommen hatten. Und daraufhin sagte Einstein, das ist doch kein Problem. Die Fragen sind noch dieselben, aber die Antworten sind doch heute anders. Ja, mit anderen Worten, wir haben uns weiterentwickelt. Und das ist heute nicht mehr. Heute bedeutet Universität Entwicklungsstopp. Da stehen zu bleiben, wo wir sind und rüber überführt zu werden in eine Propagandaspirale und zu verdummen. Das ist das Problem.
Ja, und da scheint man sich jetzt im Kanzleramt nach viel Kritik, die entstanden ist durch die fleißige Arbeit freier Journalisten, also da hat man sich jetzt entschieden, diese verschwiegenen Runden zwischen Ministern, zwischen dem Kanzler oder Vizekanzler und Journalisten erstmals zu stoppen. Also das ist eine spannende Meldung. Ich meine, man fragt sich, okay, dann machen die das nicht mehr im Kanzleramt, sondern vielleicht in der Potsdam-Villa zum Beispiel. Das ist ein sehr geeignetes Refugium. Auf jeden Fall, das meldet hier der Tagesspiegel. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, der lud häufiger Journalisten ein, um ihnen, hier ist das mit Anführungen natürlich geschrieben, die richtige Sicht auf den Kanzler nahezubringen. Und damit soll jetzt vorerst Schluss sein, denn der Chef des Kanzleramts und Minister für besondere Aufgaben, Wolfgang Schmidt, der hat seinen bisher üblichen vertraulichen Austausch mit diesen ausgewählten Journalisten offenbar vorerst beendet. Das ist natürlich jetzt nicht frei verkündet worden, sondern das geht aus Antworten des Bundeskanzleramts an den Tagesspiegel hervor. Und demnach hat Schmidt in der Amtszeit von Kanzler Scholz insgesamt 12-mal zu sogenannten Hintergrundgesprächen eingeladen, zuletzt regelmäßig einmal im Monat. Und seit Beginn dieses Jahres finden diese Treffen nicht mehr statt. Gründe dafür wurden zunächst mal keine angegeben. Du wirst bestimmt welche wissen.
Ja, gut. Ich meine, es ist ja doch sowieso aufgeflogen. Theoretisch können Sie das alles in Ruhe auch weitermachen. Denn wir wissen ja mittlerweile, dass die Medien nicht mehr die Aufgabe haben, eine Kontrollfunktion gegenüber den Regierungen auszuführen, sondern nur noch als Sprachrohr der Medien zu gehen. Ich glaube mal einfach, es hat sich auch erledigt, sich zu treffen und sich einnorden zu lassen. Das System ist mittlerweile so eingeschliffen, dass es ja funktioniert. Wir haben ja mittlerweile kaum noch freie Journalisten, die überhaupt noch frei denken können. Und wenn einer frei denken kann, ja, dann geht er nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, als die Süddeutsche Zeitung, das ist ja nun wirklich auch ein Blatt, welches in sich komplett kollabiert, als ich gehört habe, dass die ein paar hundert Journalisten jetzt entlassen müssen, da habe ich ehrlich gesagt mein Gläschen Wein erhoben und habe gesagt, sehr zum Wohl, und habe darauf getrunken, ganz ernsthaft, weil es ist wichtig, dass solche Blätter und solche Organisationen, die tatsächlich als reine Sprachrohre der Hofberichterstatter fungieren, dass die wirklich nicht mehr irgendwo hingehören. Und genauso die Öffentlich-Rechtlichen. Das ist einfach ungehörig, was da läuft. Und ich warte, dass es weiter hochgeht. Aber wir sehen ja auch, wie das System mittlerweile dermaßen überzieht in ihrer Panik, weil sie aufgeflogen sind. Wir merken das Ganze ja, dass ich glaube, das wird immer noch mehr Leute auf die richtige Seite bringen und nicht in ihrer Seite zu festigen.
Es sind halt einfach unglaubliche Abhängigkeitsverhältnisse. Denn wenn wir wissen, dass viele Tageszeitungen beispielsweise unterstützt werden mit Milliarden aus dem Kanzleramt, und wenn wir wissen, Millionen. Waren das nicht Milliarden?
Ja, Milliarden.
Gut, da sind wir noch nicht. Also bei, ja, Millionen. Aber es sind hunderte Millionen.
Definitiv
hunderte Millionen. Wenn wir wissen, dass auch von den sogenannten selbsternannten Philanthropen Zeitungen, Magazine unterstützt werden, auch mit Millionen, dann ist das ja jetzt schon, Andreas, ein Knäuel an Verwicklung. Aber denken wir mal an die Mikrobenpolitik. Wir haben uns alle gewundert, es gab so viele unabhängige Wissenschaftler, die vor den Maßnahmen gewarnt haben, die vor den Spritzen gewarnt haben, und wir haben kaum einen Niederschlag in den Medien gefunden. Wir haben in den letzten Monaten hier immer wieder berichtet darüber, dass sich Redakteure in den großen Öffentlich-Rechtlichen auch, aber eben auch in den Zeitungen zusammentun und sagen, wir können nicht mehr, wir werden nicht mehr gehört, wir können unsere Interessen, unsere Informationen nicht mehr weitergeben. Im Gegenteil, wir riskieren unseren Job damit. Das heißt, der Fisch stinkt vom Kopf her, aber inzwischen ist der Körper schon mit betroffen.
Ja, mittlerweile komplett. Das Ganze stinkt zum Himmel. Ich hatte gerade ein Video gesehen von einem Professor, ich habe leider seinen Namen vergessen, ein sehr sympathischer Mensch, der hat gearbeitet in der Charité unter Herrn Drosten, also war angeordnet und hat dort eben halt seine eigenen Forschungen gemacht und kam in dieser Mikrobenkrise zu völlig anderen Ergebnissen als das, was offen aus seinem Haus verkündet wurde, was Herr Drosten dann letztendlich als Sprachrohr der Politik dann darstellen musste, auch wenn er offiziell für die Charité auftrat. Und da hat der Professor gesagt, es tut mir leid, aber diese Zahlen, Daten, die stimmen so nicht. Ich habe andere Daten. Und er wurde dann im Prinzip nicht behindert, weiter zu forschen, aber seine Ergebnisse durften nicht veröffentlicht werden, weil da gibt es nämlich eine Presseabteilung in der Charité. Das ist der Kopf, der da nämlich schon gestunken hat von dem Fisch. Und der hat dann eben halt gesagt, nee, das kommt nicht raus, sondern man wollte eben halt die politische Entscheidung der Spritze. Die Menschen sollten in die Spritze laufen. Das kann man heute wirklich in aller Klarheit schon so weit ableiten, dass eigentlich ein Prozess, ein Strafprozess von den entsprechenden Handlungsführern des Ganzen, dann könnte man das als eine Art Kriminalität Organisation darstellen. Denn das Ganze hat ja diese Strukturen bis hin zu Frau von der Leyen, die da heiße Sachen da über Milliardenbeträge über SMS gemacht hat. Das sind ja Das sind ja so bestimmte Dinge, die an einen Mafia-Film erinnern. So, wo bleibt jetzt eigentlich der Prozess? Und das ist der entscheidende Punkt. Und diese Dinge, die kommen jetzt alle nach oben.
Ja, wir befinden uns ja noch in dem Prozess. Und wenn das System anfängt zu kippen, noch sind wir nicht da, dann wird es wie diese Reihe der Dominosteine sein. Dann geht es plötzlich relativ schnell. Und dann ist natürlich auch ein gewisses Chaos angesagt. Andreas, lass uns noch mal zur nächsten Meldung kommen. Die kommt von NTV. Und da wird berichtet, dass für die von Bundeskanzler Scholz ernannte Zeitenwende, die ja jetzt auch von Boris Pistorius immer wieder bemüht wird, diese Begrifflichkeit, die Bundeswehr mit einem Milliarden-Sondervermögen ja gepäppelt wird. Also 100 Milliarden ist es, das Sondervermögen. Und es gibt jemanden, der sich ganz besonders über diese hohe Summe freut, weil er nämlich fast die Hälfte davon abbekommt. Und das ist der Chef des Rüstungsunternehmens Rheinmetall. Der Mann heißt Armin Papperger und er rechnet eben so mit ungefähr 40 Milliarden von diesen 100 Milliarden. Und er sagt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung wörtlich: Sie können davon ausgehen, dass am Ende zwischen 30 und 40 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen zu uns kommen. Für Flugabwehr, LKW, Munition, unseren Anteil am F-35-Programm und vieles mehr.
Und hier sieht man wieder, wie Wirtschaft definiert ist. Es geht nicht darum, dass Wirtschaft eigentlich einen Mehrwert schafft, dass ich verschiedene Rohstoffe habe, verarbeite sie und mache damit ein komplexeres Produkt, das den Menschen dient, sondern es kann auch destruktiv sein. Das heißt, jetzt werden Menschen gezwungen, dieses Sonderschulden, die man Sondervermögen nennt, aus den Steuern noch zusätzlich herauszupressen, damit man Waffen baut und Munition baut. Und diese Munition und die Waffen, die haben keinen Mehrwert für die Menschen, dass der Salat billiger wird, dass die Ernährung besser wird, dass die Kultur aufgebaut wird, die Toiletten in den Schulen saniert werden, wo kein normaler Mensch mehr raufgehen möchte. Nein, dieses Wirtschaftswachstum, was hier kommt, dient dazu, Menschen zu töten und Gebäude in Schutt und Asche zu machen, also kaputt zu hauen, eigentlich nur rein zerstörerisch. Und das Ganze wird dann mit einem Pluszeichen versehen, weil es ist ja Wirtschaftswachstum. Und spätestens hier wird wichtig, wie entscheidend es auch ist, die gesamte ökonomische Grundarchitektur zu überdenken und zu diskutieren. Und ich verweise nochmal auf den Plan B der Wissensmanufaktur. Das sind 36 Seiten, da lernt man eine Menge drüber.
Ja, und dieser Herr Papperger von Rheinmetall, der ist aber auch ganz selbstbewusst. Also der sagt, ja, wenn wir da einen kleinsten Anteil bekommen hätten, dann hätten wir irgendwas falsch gemacht. Und er fordert von der Bundesregierung jetzt eine gesicherte Finanzierung der Bundeswehr für die Zeit danach, also nach dem Krieg zum Beispiel auch. Andreas, nun reden wir gerade zum ersten Mal über Staatsbankrott in Deutschland. Wie kann denn eine gesicherte Finanzierung hier überhaupt noch erwartet werden?
Naja, das passt ja gut zu einem Staatsbankrott. Man braucht ja auch die Waffen dann eben halt, um kaputt zu machen. Das heißt, es wird ja auch dann wieder neu aufgebaut. Und das ist dann eigentlich dann der sachliche Wirtschaftswachstum, was dahinter steht, während die großen Vermögen jetzt gemacht werden. Und die gehen jetzt an bestimmte Investoren, die in diesen großen Konzernen investiert sind und Philanthropen zum Beispiel, die also besonders den Frieden und die Liebe der Menschen ja ganz nach oben stellen und die jetzt mit Kriegen das Ganze machen. Wir haben hier wieder eine Pseudowirtschaft, genauso wie diese sogenannten Corona-mRNA-Spritzen, die man irrtümlicherweise als Impfung bezeichnet hat, die keine Wirkung hatten, aber Nebenwirkungen, das waren die einzigen Wirkungen, die sie hatten. Und dafür, wo sie gemacht wurden, hat ja nicht funktioniert. Und jetzt haben wir eben halt die Rüstungswochen, nachdem wir jetzt die Pharmawochen hinter uns haben.
Also, ich will noch mal kurz euch mitteilen, was Herr Papperger sich so vorstellt und was er von Herrn Scholz verlangt, vom Kanzler. Also, wenn dieses Sondervermögen von 100 Milliarden aufgebraucht sei, dann gäbe es nur zwei Möglichkeiten. Man kann neue Schulden aufnehmen oder Geld aus dem Haushalt umschichten. sagt Herr Pappberger. Es sei alternativlos, entweder das eine oder das andere, denn ansonsten wäre im Jahr 2026 die Zeitenwende beendet und man wäre schlechter dran als vorher.
Ja, und das, was dahinter steht, warum er so selbstbewusst auftritt, ist eben halt die Indoktrinierung, auch bis ins oberste Management. Da gibt es ja den bösen Russen und der bedroht ja jetzt, Europa zu überfallen, weil ihm sein eigenes Land offenbar zu eng geworden ist und er dringend mehr Platz braucht für seine viele Bevölkerung. Das ist genau die Absurdität. Und das ist genau diese Grundannahmen, die wir haben, die wir ja auch haben bei den Klimamodellen, die genauso falsch sind. Aber man kann dann eben halt immer auf diese Dinge aufbauen. Und das Hauptproblem ist, solange die Grundannahme nicht hinterfragt wird, da sind natürlich diese gesamten Argumentationen alle nachvollziehbar für den normalen Bürger und sagen, naja, aber wenn da die Atombomben jetzt auf uns gerichtet werden und eventuell alles zerstört wird, dann müssen wir uns ja in irgendeiner Form wehren. Das Problem ist, wenn man die Hintergründe versucht zu ermitteln und sie sich nicht nur vorbeten lässt von nämlich Propagandamaschinen, dann kommt man relativ schnell zu Ergebnissen, dass das viel komplexer ist und man könnte sehr wohl verhandeln und es einfach so machen, dass man gar keinen Krieg macht und ein Wirtschaftswachstum zum Beispiel zugunsten der Menschen installiert.
Also Pappberger hat auf jeden Fall ein hohes Ziel. Er möchte gerne in der Liga, sagt er wörtlich, mit den Amerikanern spielen. Und deswegen müssen sich große europäische Rüstungsunternehmen sogar zusammenschließen.
Ja, genau darum geht es. Es geht um das ganz große Geld. Es wird ganz offen auch gesagt, wir sehen es an diesen Zahlen, Daten und Fakten. Und dann steht irgendeiner in einer Maischberger-Sendung und sagt, oh, wir sind bedroht und der Russe, der will uns überfallen. Und das sind eben halt diese Spiele, wie sie ineinander so ineinander verzahnt sind, damit die Menschen ein gesamtes Bild haben. Es kann komplett falsch sein, aber es wird dann einfach aufgebauscht.
So, und wir kommen noch zu einem letzten Thema für heute. Andreas, das schaffst du noch mit der Stimme. Ihr Lieben, ganz kurz, wir entschuldigen uns dafür, dass wir immer wieder dazwischen husten müssen. Wir entschuldigen uns dafür, dass das immer noch nicht vorbei ist, obwohl wir hier wirklich ganz viel machen und Andreas natürlich seinen Tee vorhin getrunken hat. Aber es gibt nur zwei Entscheidungen. Entweder wir machen dann keinen Podcast oder es ist halt mit einem kleinen Hustenunreinheiten ein bisschen verunglimpft und getrübt. Ich hoffe, dass das euer ethisches Vermögen aushält und wir arbeiten weiter dran. Ich denke mal, also wir kennen andere, die auch ein ähnliches Virus haben, die wesentlich schlechter gestellt sind, wo das länger dauert. Wir sind schon auf einem ziemlich guten Wege. Also, letztes Thema. Ich weiß nicht, ob sich das schon so rumgesprochen hat, dass Deutschland vor einem wesentlichen Wandel steht, mal wieder, es ist ja auch Zeitenwende, und zwar im Bereich der Heiztechnologien für Wohngebäude. Natürlich, Robert Habeck hat das ja vor und die Bundesregierung zielt darauf ab, den Einsatz von Gasnetzen eben auch zu beschneiden. Und zwar sollen die erheblich reduziert werden bis 2045. Und diese Initiative betrifft besonders die Haushalte, die auf Gasheizungen angewiesen sind. Und das sind ungefähr 50% aller Haushalte im Land. Andreas, das ist ja wieder ein Plan. Er ist ja mit seinen Wärmepumpen und so weiter kläglich gescheitert. Aber das hier, das greift doch relativ tief.
Ja, das passt ins Bild. Das greift eigentlich nicht viel tiefer als alles andere. Es ist ja eine konsequente Weiterentwicklung der Enteignung der Menschen. Weil die Menschen, die jetzt eben halt mit solchen Heizsystemen ausgerüstet sind, und Gas ist eine ziemlich saubere Geschichte, und vorausgesetzt natürlich, man glaubt diesen ganzen CO2-Unsinn nicht, und ich glaube das definitiv nicht, weil es eben halt nicht wissenschaftlich in irgendeiner Form beweisbar ist. Und das weiß auch jeder, der wirklich ein bisschen wissenschaftlich orientiert denkt. Und so ist es eben halt. Und jetzt versucht man natürlich, die Leute davon wegzubekommen, aus politischen Gründen. Das heißt, die Immobilie verfällt weiter im Preis. Denn eine Gasheizung muss dann ja irgendwann dann auch ersetzt werden. Und es entsteht quasi ein künstlicher Sanierungsstau, den man damit aufbaut, der das Gebäude entwertet. Wir haben mittlerweile schon die Situation durch den Preisverfall der Immobilien, Das entsteht durch die steigenden Zinsen beispielsweise, dass die Vermögenspreisinflation der Immobilien jetzt wieder sich runter reduziert. Und wenn wir wissen, wie hoch das Eigenkapital ist im Durchschnitt in Deutschland pro Immobilie, weil ja viele auch finanziert sind, dann ist das Eigenkapital mittlerweile komplett vernichtet. Das heißt, wir haben mittlerweile schon de facto eine volkswirtschaftliche Komplettenteignung. Viele verstehen das überhaupt nicht. Und so Stück für Stück wird eben halt diese Schraube ein bisschen mehr angezogen, bis irgendwann die Leute darum betteln, ihre Immobilie noch loszubekommen, um zumindest keine Schulden noch übrig zu behalten, sondern schuldenlos rauszukommen. Das wird das Ziel sein.
Ja, und ich möchte euch noch mal ganz kurz dieses Green Paper ein bisschen näher bringen. Das ist ein 23-seitiges Dokument, trägt den Titel Transformation der Gas-Wasserstoff-Verteilernetze und legt den Grundstein für den Wechsel von Gas zu nachhaltigen Heizlösungen. Es befasst sich mit der Umwandlung der Energieversorgung von Erdgas zu Wasserstoff, natürlich um Klimaneutralität zu erreichen. Deutschland will ja bis 2045 klimaneutral sein. Was immer das ist, Andreas hat es gerade hier hineingemurmelt. Und jetzt muss Deutschland alle seine Gesetze anpassen. Und Deutschland will ja auch führen, nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch beim Klima. Und deswegen will man jetzt eben alle Veränderungen durchführen. Das heißt, die Regierungspläne erfordern ganz konkret, dass Millionen von Gasheizungen in den nächsten 2 Jahrzehnten umgerüstet werden müssen. Die aktuellen Gasverteilernetze werden nicht mehr in ihrem bisherigen Umfang benötigt. Haushalten verspricht die Regierung ausreichend Zeit und mal wieder finanzielle Unterstützung für die Umstellung, obwohl die Zeitpläne noch offen sind. Und wie es mit der finanziellen Unterstützung ist und schon gewesen ist, Andreas, das hat man inzwischen auch gelernt.
Ja, das haben wir gelernt. Und es geht jetzt munter weiter im Bereich des destruktiven Abbaus der Ökonomie.
Ja, ihr Lieben, und das Ganze dient natürlich nur dem Ziel, dass wir eines Tages aufatmen dürfen und der Spuk vorbei ist. Und wir müssen einfach, wie vorhin schon wieder erwähnt, durchhalten. Auch für uns ist das immer wieder wichtig, dass wir uns ausrichten, dass wir rausgehen in die Natur, ruhig einen Baum umarmen. Der hat viel zu berichten. Da kann man viel hören und man spürt die Energie. Und wenn wir wissen, dass in den Bäumen auch die Wesenhaften leben, diese Bäume pflegen und beherrschen, dann flüstern die uns vielleicht auch einiges ins Ohr. Seien wir wachsam und offen. Danke, Andreas. Du kriegst jetzt wieder Tee, keinen Kaffee.
Ich danke dir. Alles Liebe und bis zum Mittwoch dann.